Radio Horeb mit der Sendung Höre Israel, die auf den Sonntag vorbereitende Bibelsendung. Hallo und grüß Gott, sagt Claudia Kiesel. Im Missionsmonat Oktober steht ein Sonntag in der Weltkirche ganz im Zeichen der Mission. Und das ist der kommende Sonntag, auch als Missionssonntag bezeichnet. Der Papst schreibt zu verschiedenen Sonntagen mit besonderen Schwerpunkten Briefe, Botschaften an das Volk Gottes in der ganzen Welt. Und in der diesjährigen Botschaft am Missionssonntag, da hat er aus dem apostolischen Schreiben Aperuit Illis Folgendes zitiert. Da schreibt er: Ohne die Heilige Schrift sind die Ereignisse der Sendung Jesu und seiner Kirche in der Welt nicht zu verstehen. Und deshalb ist die Kenntnis der Heiligen Schrift für das Leben eines Christen wichtig und noch wichtiger für die Verkündigung Christi und seines Evangeliums. Was gibt man ansonsten an andere weiter als eigene Ideen und Pläne? So Papst Franziskus. Somit sind unsere wöchentlichen Bibelsendungen am Freitag für Sie, unsere Radiohörer, auch in der Hinsicht ein wichtiger Beitrag, um die Kenntnis der Heiligen Schrift zu vertiefen und den Missionsauftrag jedes Einzelnen am Brennen zu halten. Denn, so der Papst weiter, denn Jesus ist das lebendige Wort, das allein das Herz zum Brennen bringen und es erleuchten und verwandeln kann. Darum wollen wir den Herrn bitten, zusammen mit unserem heutigen Sendungsgast, das ist Professor Dr. Andreas Wollbold, Pastoraltheologe und Lehrstuhlinhaber an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Grüß Gott, Herr Professor Wollbold, schön, dass wir Sie als ein Kenner und Liebhaber des Wortes Gottes unter uns haben und vielmehr noch als jemanden, dem es selbst ein Herzensanliegen ist, der selbst entbrannt ist, um Gottes Wort so weiterzugeben, dass es überhaupt die Möglichkeit hat, andere Herzen zu brennen zu bringen. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Dankeschön, Frau Kiesel. Und Dankeschön der ganzen Hörerfamilie von Radio Horeb für diese Einladung, heute bei dieser Sendung Höre Israel über die Sonntagslesungen nachzudenken und zu meditieren.
Bitten wir gemeinsam Gott zu Beginn in einem Gebet, dass wir es zulassen können, dass er unsere Herzen zu brennen bringt, uns erleuchtet, verwandelt, damit wir der Welt sein Heilsgeheimnis mit der Kraft und der Weisheit verkünden können, die von seinem Geist kommt.
Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen. Du, Heiliger Geist, bist es, der hinter jedem Wort der Heiligen Schrift steht. Du hast sie inspiriert, du hast menschliche Worte zu deinem eigenen Gewand gemacht. Du, Heiliger Geist, bist es auch, der unsere Herzen öffnet, damit wir verstehen können, was das Wort Gottes im Tiefsten bedeutet, dass es nicht Buchstabe bleibt, sondern Geist wird. So sei mit uns in dieser Stunde, erleuchte unsere Herzen, hilf uns, damit wir begreifen, was die ganze Kirche am kommenden Sonntag hören will. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Und die erste Lesung vom Sonntag aus der Sonntagsliturgie ist aus dem Prophetenbuch Jesaja im Kapitel 45, die Verse 1 und 4 bis 6. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros. Ich habe ihn an seiner rechten Hand gefasst, um ihm Nationen zu unterwerfen. Könige entwaffne ich, um ihm Türen zu öffnen und kein Tor verschlossen zu halten. Um meines Knechtes Jakob willen, um Israels, meines Erwählten willen, habe ich dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, ohne dass du mich kanntest. Ich bin der Herr und sonst niemand. Außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dir den Gürtel angelegt, ohne dass du mich kanntest, damit man vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang erkennt, dass es außer mir keinen Gott gibt. Ich bin der Herr und sonst niemand. Dann freuen wir uns jetzt auf die Auslegungen und Gedanken von Ihnen, Herr Professor Wollbold.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, der kommende Sonntag, der Missionssonntag, der Weltmissionssonntag, der hat von den Lesungen des Evangeliums her kein besonderes Gepräge. Die sind also nicht eigens ausgewählt für diesen Sonntag, sondern es ist sozusagen Zufall. Aber wie das oft so ist, dass gerade die Worte, die nicht irgendwelche Menschen oder Kommissionen für einen besonderen Anlass ausgesucht haben, diese Worte passen ganz besonders, ja, sie treffen mitten ins Herz. Und ich denke oder hoffe, dass wir das jetzt auch bei den beiden Lesungen und beim Evangelium sehen. Zunächst einmal so eine Grundfrage, die die Kirche eigentlich schon seit Jahrzehnten beschäftigt, eine ewige Diskussion. Was hat die Kirche eigentlich in der Welt zu tun? Mission oder Sozialarbeit? Glaubensverkündigung oder tätige Nächstenliebe? Soll sie Krankenhäuser bauen oder Katechismusbücher drucken? Also Nächstenliebe oder tatkräftige Unterstützung für diejenigen, die sich in dem Glauben und in der Taufe der Kirche anschließen. Wir haben gewiss eine Konzeption von Mission, gerade auch in vielen evangelikalen Kreisen, die sagt, das Entscheidende ist einfach Mission, Zeugnis und allenfalls, dass man sagt, die eigene Gemeinde, die soll ein enges Netzwerk werden, im Grunde ein Freundschaftskreis, wo die Menschen sich gegenseitig unterstützen und dadurch bindet man die Menschen eben auch an die Gemeinde. Aber ein solches Missionsverständnis, das steht immer in der Gefahr zu sagen, wir gegen die anderen, wir in der Gemeinde, das sind die Erretteten und der Rest der Welt, wenn er sich nicht zu uns bekehrt, wenn er nicht zu uns kommt, wenn er nicht unsere Sprache spricht, dann geht er einfach verloren. Diese Logik, wir und die anderen, wir sehen das ja gerade im Moment im Nahen Osten, wie tödlich diese Logik ist. Die katholische Missionsauffassung ist eigentlich ausgeglichener. Sie sagt sowohl als auch, also sowohl selbstloser Dienst am Nächsten, gerade auch am Nächsten in Not, in die Armen in der Welt, aber zugleich eben auch ausdrückliches Zeugnis für den Glauben. Zeugnis des Lebens und Zeugnis des Wortes, so sagt es Paul VI. Diese Spannung zwischen den beiden Polen, die sehen wir durchaus auch bei uns in Deutschland, also etwa im Blick auf den synodalen Weg, der Brief von Papst Franziskus vor einigen Jahren, der eben doch zur ausdrücklichen Evangelisierung mahnt. Aber was sagt nun das Wort Gottes zu dieser Spannung? Und wie immer finden wir die Antwort, und ich meine, es ist eine überraschende Antwort, die uns hier erwartet. Jetzt in der ersten Lesung, die wir eben gehört haben, Jesaja 45, da ist die eine Seite ausgeprägt. Überraschend, die ganze Welt, jedes Menschenherz, alles gehört schon Gott. Gott ist der Gott der ganzen Wirklichkeit, so hat es der bedeutende evangelische Theologe Wolfhard Pannenberg einmal ausgedrückt. Das heißt, Gott erwartet uns schon an jedem Ort, noch bevor sozusagen unsere Boote mit unseren Netzen dort angelegt haben. Freilich, das wird oft missverstanden, das heißt nicht, alle sind schon Christen, anonyme Christen vielleicht, beileibe nicht. Das wissen wir heute sehr deutlich. Das heißt, Missionsarbeit wird dadurch nicht überflüssig gemacht. Aber dieses Wissen lädt uns dazu ein, Gott überall am Werk zu sehen. Wer nicht Christ ist, der kann durchaus auch ein Werkzeug in der Hand Gottes sein. Und das heißt für uns, bei allem, was ein anderer Mensch, der noch kein Christ ist, sagt oder tut, gilt es eben zu unterscheiden, was will Gott uns damit sagen. Und damit stehen wir in der Mitte unseres Textes. Es ist ein Ausschnitt aus einem längeren Abschnitt, Jesaja 44, 45. Da geht es um die Berufung des persischen Königs Kyros zum Retter des Volkes Israel aus dem Exil. Was steht dahinter? Die aufstrebende Weltmacht Persien, also heute Iran, die löst die bisherige Weltmacht Babylon ab. Das Schicksalsdatum 538, da werden die Babylonier besiegt. Und das hatte für die Israeliten eine umstürzende Bedeutung, gibt kaum ein Ereignis, das wichtiger war, nämlich es ist das Ende des sogenannten babylonischen Exils, der babylonischen Gefangenschaft. Denn Kyros lässt jetzt die Gefangenen in Babylon frei, sie dürfen in ihre Heimat zurückkehren. Die Pointe unserer Lesung ist nun, hinter all dem steht Gott, auch wenn Kyros das nicht weiß, wenn Kyros im Triumphgefühl des Herrschers der Welt die Welt erobert. Die Lesung sagt, Könige entwaffne ich, also nicht Kyros hat die Babylonier besiegt, sondern Gott selbst. Und warum? Gott tut alles um meines Knechtes Israel willen. Also im Verborgenen sind die Pläne Gottes auf seine Auserwählten, auf sein Volk Israel hin bezogen, auch wenn Kyros davon nichts weiß und nichts wissen will. Also Kyros ist ein fremder König, der aber ohne es zu wissen in den Dienst Gottes gestellt wird. Und in diesem Sinn kann Kyros gepriesen werden mit Worten, die eigentlich einem zweiten König David angemessen wären. Also da heißt es, wir haben es gehört, er ist der Gesalbte. Natürlich ist er nicht zum davidischen König in Israel gesalbt, aber eben gesalbt in dem Sinn, dass Gottes Heilsmacht durch ihn wirkt. Oder er erhält verschiedene Ehrennamen. Wieder heißt es, ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, ohne dass du mich kanntest. Also Gott überrascht den Kyros damit, dass er ein Werkzeug in seiner Hand ist. Und schließlich, Gott selbst hat ihm den Gürtel angelegt, eine symbolische Redeweise dafür, dass Kyros handeln kann, dass es sich ermannen kann. Das ist letztlich die Kraft Gottes. Aber die Pointe ist dabei auch, Kyros soll sich nicht zu mächtig vorkommen, er soll nicht denken, er hat alles in der Hand. Denn im Letzten, das ist vielleicht der Kernsatz unserer Lesung, sagt der Herr, ich bin der Herr und sonst niemand. Ein wichtiges Wort auch für uns. Es gibt viele Mächte in der Welt. Oft hat man den Eindruck, die sind übermächtig. Wir sind ohnmächtig dem gegenüber. Was können wir schon machen? Aber die Lesung sagt, alle weltlichen Mächte, so stark sie auch daherkommen mögen, sie sind endlich, ja im Letzten sind sie nichtig. Gott kann mit ihnen umgehen, manchmal wie mit Marionetten. Also, wenn wir die Lesung zusammenfassen wollen als Glaubensbotschaft, Gott steht hinter allem und hinter allen Personen. Alles geschieht nach seinen Plänen. Wenn wir beten, dein Wille geschehe, dann sagt uns die Lesung, ja, das ist auch so. Und zwar gerade auch da, wo Menschen Gott nicht kennen, wo sie seinem Willen nicht gehorchen wollen. Ich bin der Herr und sonst niemand, das gilt gerade auch da, wo die Menschen sich eigentlich von Gott ganz weit abkehren. Wenn wir es aktualisieren wollen, wir leben alle heute in einem zunehmend nichtchristlichen, unchristlichen, manchmal auch widerchristlichen Umfeld. Aber hier die Souveränität eines wahren Gläubigen unterscheiden, wo handelt vielleicht Gott auch durch diese Heiden, auch wenn sie es gar nicht wissen. Wo gibt es Werte, die wir durchaus auch übernehmen können? Aber auch, wo versteht Gott sozusagen Spaß, also lenkt er die Dinge ganz anders, als die Menschen das beabsichtigt haben? Zweimal in unserer Lesung wird das Wort wiederholt, ich bin der Herr und sonst niemand. Das kann für uns selber beinahe so etwas wie ein Stoßgebet werden, gerade auch da, wo wir uns bedrängt fühlen, ohnmächtig fühlen, wo man vielleicht sogar mal verzweifeln möchte, dass wir zum Herrn im Himmel aufschauen, er allein ist Gott, und dass wir dann immer wieder sprechen, ich bin der Herr und sonst niemand. Ich denke, das ist der entscheidende Anstoß aus unserer Lesung.
Das war ein Ausschnitt aus dem Psalm 96. Dieser Psalm, der steht in der Sonntagsliturgie, in der Sonntagsmesse zwischen der ersten und der zweiten Lesung. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in unserer Bibelsendung Höre Israel. Wir bereiten uns auf den Sonntag vor. Das ist der 29. Sonntag im Jahreskreis, der kommende Sonntag, der ganz besonders auch im Lichte der Mission steht. Im Oktober, im Missionsmonat Oktober, ist das der Weltmissionssonntag. In dieser Sendung, wir haben bereits die erste Lesung miteinander vertieft aus dem Prophetenbuch Jesaja. Wir kommen jetzt dann zur zweiten Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Thessalonich und hören im Anschluss an diesen Lesungstext dann wiederum Gedanken von unserem heutigen Sendungsgast, Herrn Professor Dr. Andreas Wollbold aus München. Paulus, Silvanus und Timotheus an die Kirche der Thessalonicher, die in Gott, dem Vater und in Jesus Christus, dem Herrn ist. Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken Gott für euch alle, so oft wir in unseren Gebeten an euch denken. Unablässig erinnern wir uns vor Gott, unserem Vater, an das Werk eures Glaubens, an die Mühe eurer Liebe und an die Standhaftigkeit eurer Hoffnung auf Jesus Christus, unseren Herrn. Wir wissen, von Gott geliebte Brüder und Schwestern, dass ihr erwählt seid. Denn unser Evangelium kam zu euch nicht im Wort allein, sondern auch mit Kraft und mit dem Heiligen Geist und mit voller Gewissheit. Soweit der Lesungstext.
Ja, der Weltmissionssonntag, diese zweite Lesung, führt uns in die andere Seite, in den anderen Aspekt der Mission ein, nämlich wie schön ist es, wenn Menschen tatsächlich zum Glauben finden und nicht nur für sich privat zum Glauben finden, sondern wenn sie auch zur Kirche finden. Wie schön ist es, wenn die Kirche wirklich die Gemeinschaft der Gläubigen ist. In großartigen, tiefen Worten wird uns vor Augen geführt, wie großartig die Ernte ist, die die Mission einbringen kann. Also das Lob der Gemeinde, die Freude am gewonnenen Glauben der Thessalonicher, auch das Wissen darum, der Glaube darf nicht allein bleiben, der Glaube sucht die Kirche und er braucht die Kirche. Nun im Einzelnen, unser Text ist der Anfang des ersten Thessalonicher Briefes und dieser Brief an die Thessalonicher ist vermutlich die älteste Schrift im Neuen Testament überhaupt. Also wir haben hier Urgestein des Neuen Testamentes, man schätzt mit aller Unsicherheit, dass er weniger als 20 Jahre nach der Auferstehung Jesu geschrieben wurde, etwa 50, 51 von Paulus selbst. Und wie bei jedem der neutestamentlichen Briefe steht am Anfang ein Vorwort, eine Einleitung, ein Proömium. Und dieses Proömium dient dem, was wir auch selber machen, wenn wir einen Brief schreiben oder vielleicht wenn wir eine ausführlichere E-Mail schreiben. Am Anfang nimmt man Kontakt auf mit dem anderen. Die Beziehung wird hergestellt, die Beziehung wird erneuert, bevor man in die eigentlichen Anliegen hineinkommt. Und genau das wird auch hier ausgedrückt. Und das ist deshalb auch ein besonders kostbarer Abschnitt dieses Briefes, weil wir hier direkt fast wie unter der Lupe sehen können, was begründet denn die Beziehung zwischen dem Apostel Paulus und seiner Gemeinde in Thessalonich. Und da überstürzen sich fast die Worte und die Begriffe, denn so quillt sein Herz über von der Freude über den Glauben und über das Leben der Thessalonicher. Was also sagt Paulus hier? Zunächst einmal, die Beziehung wird begründet dadurch, dass wir alle miteinander verwurzelt sind im himmlischen Vater und in Christus. Deshalb spricht er bewusst von der Kirche der Thessalonicher, die in Gott, dem Vater und in Jesus Christus, dem Herrn, ist. Es geht also nicht einfach um Vereinsgründung, darum, dass Menschen sich irgendwie vom Paulus haben beeindrucken lassen und gesagt haben, ja, der hat Mumm, auf den können wir hören, sondern Paulus hat sie hingeführt zu dem, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat, der himmlische Vater und eben Jesus Christus, sein Sohn. Das ist die Verwurzelung. Und dann diese Verwurzelung, die bringt Früchte wie bei einem gut verwurzelten Baum. Und diese Früchte sind die von Glaube, Hoffnung und Liebe. Und da freut sich Paulus so sehr darüber, dass er sagt, unablässig erinnern wir uns vor Gott, unserem Vater, an das Werk eures Glaubens, an die Mühe eurer Liebe und an die Standhaftigkeit eurer Hoffnung auf Jesus Christus, unseren Herrn. Also Paulus kennt die Thessalonicher, er kennt sie auch schon lange und er weiß, sie machen nicht nur Sprüche und Lippenbekenntnisse, sondern da wird der Glaube zur Tat. Auch in der Bewährung, auch in schwierigen Zeiten bleiben sie standhaft. Ihr Glaube vertieft sich und verflacht sich nicht im Lauf der Jahre. Und das ist so schön für Paulus, dass er unablässig sich daran erinnert. Also das ist eigentlich sein Trost für all die gewaltigen Mühen, die er aufgebracht hat. Und dann schließlich, Paulus staunt und er ist dankbar darüber, was das Evangelium selbst bewirken kann. Man möchte meinen, jetzt müsste Paulus ja mächtig stolz auf sich selber sein. Das habe ich geschafft, ich bin ja ein toller Hecht. Nein, das Evangelium hat es bewirkt. Also letztlich Christus selbst in seinem Wort. Und da sagt er, das Evangelium kam zu euch nicht im Wort allein, sondern auch mit Kraft und mit dem Heiligen Geist und mit voller Gewissheit. Also er denkt an Wunder und Zeichen, er denkt auch daran, wie das Evangelium auf einmal vielleicht auch in ganz einfachen Menschen aufblüht und sie die volle Wahrheit begreifen. Und das ist eigentlich eines der größten und schönsten Wunder, auch wenn es oft in der Tiefe eines Herzens verborgen für andere geschieht. Also wenn wir das insgesamt zusammenfassen, können wir sagen, diese zweite Lesung ist ein großartiger Werbetext für die Kirche. Man könnte sagen, mit jedem Wort wird hier gesagt, wie schön könnte es in der Kirche sein und wie schön könnte die Kirche sein. In unserer Zeit, vielleicht gerade auch, wo so viel Kritik, Enttäuschung, vielleicht auch Missverständnis angesichts der Kirche gibt, ist das wie Befreiung, ist das wie frische Luft. Freilich, im gleichen Atemzug ist eine solche Werbung für die Kirche auch eine Mahnung, dass jeder von uns in seinem Gewissen sich befragt, wie viel von all dem lebt denn in unseren Reihen, in unseren Herzen? Oder hat sich vielleicht Staub darüber gelagert? Verweltlichung, Egoismus, Selbstbezogenheit, Besserwisserei oder eine allgemeine Mattigkeit der Seele? Doch wenn sich Staub darauf gelagert hat, dann ist Staubwischen angesagt. Wir wollen, dass die Kirche schön ist und dass die Kirche in uns, mit uns und durch uns schön wird. Dazu ermutigt uns diese zweite Lesung.
Sie hören Radio Horeb am Freitagnachmittag. Radio Horeb hören mit dem Herzen. Das wollen wir jetzt auch in unserer Bibelsendung vorbereitend auf den Sonntag. Wir wollen das Wort Gottes mit unserem Herzen aufnehmen und so richtig durchkauen und für unser Leben etwas mitnehmen. Wir kommen nach den zwei Lesungstexten aus der Sonntagsliturgie, die wir bereits miteinander gelesen und vertieft haben, jetzt zum Sonntagsevangelium aus dem Matthäusevangelium im Kapitel 22, die Verse 15 bis 21. Sie dürfen gerne auch Ihre eigene Bibel aufschlagen und mitlesen. Ist mir besonders hilfreich und ja, vertiefend noch, wenn man den Bibeltext dann auch vor Augen hat und mitliest. Also Matthäus 22, die Verse 15 bis 21. In jener Zeit kamen die Pharisäer zusammen und beschlossen, Jesus mit einer Frage eine Falle zu stellen. Sie veranlassten ihre Jünger, zusammen mit den Anhängern des Herodes zu ihm zu gehen und zu sagen: Meister, wir wissen, dass du die Wahrheit sagst und wahrhaftig den Weg Gottes lehrst und auf niemanden Rücksicht nimmst, denn du siehst nicht auf die Person. Sag uns also, was meinst du? Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu zahlen oder nicht? Jesus aber erkannte ihre böse Absicht und sagte: Ihr Heuchler, warum versucht ihr mich? Zeigt mir die Münze, mit der ihr eure Steuern bezahlt. Da hielten sie ihm einen Denar hin. Er fragte sie: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie antworteten ihm: Des Kaisers. Darauf sagte er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. So das Sonntagsevangelium.
Ja, auch bei diesem Evangelium, gerade bei ihm, 2000 Jahre alte Texte, und sie treffen doch mitten ins Herz von heute. Der Kernsatz des Evangeliums ist beinahe ein Merkspruch: Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Also das Thema des Evangeliums: als Christ in der Welt leben. Und zwar in einer Welt, die von vielen anderen Mächten geprägt ist und mit denen wir uns auseinandersetzen wollen und müssen. Für unseren Missionssonntag wäre das also die nüchterne Ausgangssituation: Wir leben nicht in einer christlichen Welt, wir leben mit und vielen anderen Kräften. Sollen wir uns arrangieren? Sollen wir Kompromisse eingehen? Wie gehen wir damit um? Und so hat dieses Evangelium und dieser Satz: Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört, zunächst einmal auch in einer Auslegungsgeschichte von 2000 Jahren vor allem das Verhältnis von Kirche und Staat bestimmt. Und die Lösung war: Es sind zwei unterschiedliche Bereiche, die aber letztlich alle Gott dienen wollen. Heute stehen wir im Grunde in einer ähnlichen Situation wie damals Jesus bei dieser Frage, nämlich wir haben keine weltlichen Herrscher und Systeme, Regierungen mehr, die einfach christlich sind, die das Christentum explizit befördern wollen. Ob sie es immer getan haben, ist die ganz andere Frage, sondern damals wie heute kann man im Grunde sagen, ein heidnischer Kaiser in einem heidnischen Reich. Das waren damals die Römer, eine Art Fremdherrschaft. Manchmal mögen die Christen sich auch in einer Fremdherrschaft ganz andere Werte und Maximen, die die Menschen bestimmen, fühlen. Also Themen und Werte, die werden heute hinausgetönt, die oft meilenweit vom Christentum entfernt sind. Und das, was Christen lieb und wert ist, also etwa Stichwort Lebensschutz, davon redet oft kein Mensch mehr. Und jetzt ist allerdings die Gefahr, dass wir sagen, ja gut, dann trennen wir uns selber in zwei Personen. Es gibt den Christen, das ist die Sonntagsreligion, dann, wenn ich vielleicht bete, meditiere, wenn ich am Sonntagsgottesdienst teilnehme. Und dann gibt es den Alltag, und den lasse ich eben von den Gesetzen bestimmt sein, die in unserer Welt herrschen. Das kann durchaus auch für sehr engagierte Christen gelten, also etwa bei weltlichen Fragen, Geldanlage oder Gesundheit. Da mag man vielleicht allenfalls ein kleines Gebet sprechen, und ansonsten lebt man einfach so wie jeder andere auch. Das heißt, Mission, die Selbstmission, die eigene Mission: Ich bin sozusagen nur 10% evangelisiert und 90% sind einfach im besten Sinn heidnisch. Also gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Das darf nicht einfach heißen, spaltet euch auf, nehmt zwei Welten, die nichts miteinander zu tun haben, sondern dieser Merkspruch, der soll uns helfen, in schwierigen Entscheidungssituationen das Rechte zu tun. Und hier ist interessant, dass Jesus nicht einfach sagt, tu dies, lass das, also zum Beispiel zahl Steuern, aber wenn du eine kleine Steuerlücke kriegst, dann kannst du sie auch benutzen. Das wäre einfach zu weltlich, sondern Jesus meint, habt dies vor Augen, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört, und dann werdet ihr recht entscheiden. Dann ist es natürlich wichtig, dass wir wissen, ja, was ist denn jetzt damit gemeint? Und was mit diesem Merkspruch gemeint ist, das verstehen wir, wenn wir das Evangelium als Ganzes bedenken. Worum geht's da? Es ist formal gesehen ein rabbinisches Lehrgespräch, so wie jüdische Lehrer eben gerne sich gegenseitig auf den Zahn gefühlt haben. Aber es ist kein Lehrgespräch unter Freunden, sondern unter Feinden, Todfeinde. Gerade die Pharisäer, die hier als Hauptfeinde Jesu genommen werden, die wollen Jesus mit der Frage eine Falle stellen. Die wollen also nicht wissen, wie es wirklich ist, sondern die wollen ihn zu Fall bringen. Letztlich, sie wollen ihn ans Kreuz bringen. Aber auch hier im Grunde ähnlich wie vorhin beim Kyros, auch da, wo Menschen sich gegen den Willen Gottes verkehren, Christus Jesus ablehnen, da sagen sie eben doch unbewusst die Wahrheit. Und deshalb ist es ein Glaubensbekenntnis an Jesus, auch da, wo sie eigentlich ihn ablehnen. Nämlich sie sagen, ja, wir wissen, dass du die Wahrheit sagst und wahrhaft den Weg Gottes lehrst und auf niemanden Rücksicht nimmst, denn du siehst nicht auf die Person. Also ein großartiges Lob und ein Bekenntnis zu Jesus, von diesen Menschen natürlich in heuchlerischer Absicht gesagt, aber der Evangelist sagt uns, genauso ist es ja auch. Wenn sie sagen, du sagst die Wahrheit und lehrst den Weg Gottes, dann merken wir schon, es geht jetzt hier nicht nur um eine praktische politische Frage, also Steuern zahlen oder nicht, den Steuergroschen entrichten oder nicht, sondern es geht um die Lehre. Also den Weg Gottes lehren, das ist die ganze Lehre, also letztlich das Evangelium, das Jesus verkündet. Und wie geht jetzt Jesus mit dieser Fangfrage um? Und es wird ganz klar erkannt, Jesus ist der Herzenskenner, der lässt sich nicht einfach in das Licht führen, der ist nicht naiv. Es heißt, Jesus erkannte ihre böse Absicht und sagte, ihr Heuchler, warum versucht ihr mich? Also Jesus ist tatsächlich die Wahrheit und deshalb, wer sich ihm nähert, der muss vor seiner eigenen Lüge, Heuchelei und bösen Absicht erröten. Jesus überführt die Menschen, nicht um sie zur Schnecke zu machen, sondern ihnen eine letzte Gelegenheit zu geben, sich zu bekehren. Und zugleich weiß Jesus, dass es sich um eine Fangfrage handelt. Denn das war natürlich hochbrisanter Stoff in der damaligen Zeit. Wie verhält man sich letztlich zur Besatzungsmacht Rom? Ist man letztlich Kollaborateur, zahlt die Steuermünze? Oder ist man Umstürzler, zahlt die Steuermünze nicht? Also Mitläufer oder Zelot sein. Wenn er Mitläufer ist, dann hätten die Pharisäer ihn bloßgestellt. Er ist ja ein Opportunist. Also, liebe Leute, verlasst den Rabbi aus Nazareth. Und wenn er sich als Zelot darstellt und gegen die Römer ist, dann haben sie einen Grund, ihn bei Pontius Pilatus anzuklagen. Was ist jetzt die Lösung? Die Lösung, die Jesus gibt, ist eine Nachdenklösung. Also die Steuermünze, die das Bild des Kaisers zeigt, das sagt damit, die Steuermünze gehört dem Kaiser. Er hat also durchaus auch Rechte, auch wenn er bloß ein Heide und ein Fremdherrscher ist. Diese Rechte sind ihm aber letztlich von Gott gegeben. Und diese Ansprüche, die der Kaiser hat, die binden also auch einen Juden, die binden auch einen Gläubigen. Aber das heißt nicht einfach, der Kaiser ist jetzt allmächtig, man muss sich ihm unterwerfen, sondern nur insofern der Kaiser eben etwas hat, was ihm gebührt, also was Gott ihm verliehen hat. Die Macht, die Gott ganz bewusst den weltlichen Regierenden gibt, um der Ordnung und des Friedens willen, die sollen wir respektieren. Die Gesetzgebung, die sie eben in der Hand haben, die dürfen und können wir durchaus eben auch für uns akzeptieren. Wenn wir das für uns heute auslegen wollen, dann können wir sagen, mit diesem Wort von der Steuermünze, dass jeder Bereich unserer Welt, also Politik, Wirtschaft, Privates, Vereinsleben, Freizeit, Gesundheit, jeder Bereich der Welt hat durchaus berechtigte Ansprüche, die wir respektieren, also jeweils etwas, was diesem Bereich gehört. Aber diese Ansprüche sind von Gott gegeben und deshalb haben sie auch eine moralische Ordnung, die wir eben respektieren und die dem nicht widerstreben darf. Also etwa eine Wirtschaft, die nicht letztlich den Menschen vor Augen hat, sondern dass die Menschen unter die Räder kommt, da sind nicht mehr die Ansprüche da, die eben wir respektieren, sondern da müssen wir sagen, das steht dann gegen Gott. Also wenn wir es nochmal einfacher sagen wollen, unser ganzes Evangelium lädt uns dazu ein, Gott alles in allem sein zu lassen in einer Welt, die viele ganz unterschiedliche Ansprüche und Bereiche hat. Bei allem fragen wir, was gehört darin Gott und wie können wir darin Gott dienen? Gewiss sagt das Evangelium uns auch, wir sollen demütig uns selbst erkennen, wie wenig entspreche ich schon dem, was Gott gebührt, wie sehr braucht es auch noch eine Reinigung des Herzens. Und so habe ich mit diesem schönen Merkspruch von der Steuermünze, habe ich regelrecht einen Kompass. Einen Kompass in einer oft schwierigen, komplexen Welt klar zu sehen und zu entscheiden, was da jeweils das Richtige ist. Nämlich, dass ich mich frage, wie kann es dazu helfen, dass die Ordnung, die Gott der ganzen Welt gibt, gefördert wird und nicht mit Füßen getreten wird. Und damit haben wir sicher nicht unser Evangelium ausgeschöpft, aber vielleicht einen Gedanken vorgetragen, der uns auch heute helfen kann, in schwieriger Zeit, das muss man sagen, eben nicht den Kopf zu verlieren.
Und lassen Sie uns gerne noch weiter über die Bibeltexte sprechen, vielleicht auch über diesen Evangeliumstext. Da gibt es vielleicht noch weiter Gesprächsbedarf, vielleicht auch noch manche Nachfrage oder vielleicht wollen Sie auch noch was ergänzen. Vielleicht sind Sie auch ganz entrüstet über das, was Sie gehört haben. Gerne jetzt zum Telefon greifen und hier mitsprechen in unserer Bibelsendung. Sie kommen ins Gespräch mit unserem Sendungsgast, Professor Dr. Andreas Wollbold aus München. Melden Sie sich jetzt gerne unter der 089 517 008 008. Und wir werden nicht nur innerhalb des deutschen Landes gehört, sondern auch in den angrenzenden Ländern, dann gerne die deutsche Vorwahl vorweg 0049 89517 008 008. zurück in unserer Bibelsendung. Unsere ersten Anrufer, die hier noch mitsprechen möchten und mit Ihnen, Herr Professor Wolbold, ins Gespräch kommen möchten über die Bibeltexte. Eine erste Hörerin meldet sich aus Bayreuth. Das ist Frau Küffner-Büttner. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe aufmerksam zugehört. Ich bin unterwegs in der Natur. Und ja, das ist mir so bewusst geworden, dass viele Menschen sagen, sie lieben Jesus, aber so in die Tiefe geht es dann nicht. Also ich bin halt so, ich bin kein oberflächlicher Mensch und habe halt auch in der evangelischen Kirche schon viele Bibelgesprächskreise mitmachen dürfen. Und das vermisse ich ein bisschen, aber Radio Horeb kann das sehr, sehr gut auffüllen und mir noch was lernen.
Ja. Danke. Danke Ihnen, Frau Küffner-Büttner, für diesen Beitrag.
Ja, ich danke Ihnen, weil das ist ja... der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein und gerade jetzt in dieser Zeit, ne?
Genau.
Sie sagen es. Lassen wir das Wort Gottes weiter wirken. Schön, dass Sie auch draußen in der Natur sind und somit das Wort Gottes auch vielleicht noch in die eine oder andere, auf die eine oder andere Weise tiefer fallen kann durch die Naturverbundenheit. Wir gehen weiter. Professor Wolbold, wollen Sie dazu noch was sagen oder nehmen wir den nächsten Hörer mit?
Vielleicht nehmen wir gleich den nächsten, man kann dem nur zustimmen.
Genau. Wir nehmen jetzt aus Haaren im Emsland Herrn Andreas Bleise noch mit dazu. Grüß Gott, wir freuen uns.
Ja, grüß Gott. Ich möchte einen kleinen Beitrag in eine andere Richtung geben. Die Münze trägt ja das Bild des Kaisers. Und wir als Getaufte tragen ja das Siegel des dreifaltigen Gottes. Und darum gehören wir dann irgendwann einmal zurückgegeben in die Hand Gottes. Das Geld also dann eben zum Kaiser oder zu den Institutionen und Größen dieser Welt und wir Christen dann in die Hand Gottes. Und Jesus hat das nicht nur mit Worten gesagt, sondern durch sein Leben ja auch gezeigt. Über dem Kreuz stand ja da der Titel vom kaiserlichen Statthalter Pontius Pilatus, Jesus König der Juden. Er selbst aber hat sein Leben in die Hände des himmlischen Vaters gelegt. Also hat er uns da auch vorgemacht, was wir dann auch als Christen dann am Ende unserer Tage tun sollen. Also kann man diesen kleinen Merksatz dann nicht nur sozial-kirchlich, sondern vielleicht auch unser ganzes Leben und christliches Leben hin sich merken. Das ist so mein Beitrag.
Ja.
Und vielen Dank. Ja, ich lege jetzt wieder auf.
Danke, Herr Bleise. Danke fürs Mitmachen, für Ihren Beitrag.
Ja,
Wolbold. Ich höre. Dankeschön. Das ist vielleicht auch nochmal eine wichtige Klarstellung. Bei unserem Merksatz liegt ja das ganze Gewicht auf der zweiten Hälfte. Gebt Gott, was Gott gehört. Das ist eben das Entscheidende. Und natürlich für Christen ganz besonders, wie Sie eben sagten, wir tragen in der Taufe das Siegel des dreifaltigen Gottes. Wir sind schon als Menschen Gottes Ebenbilder. Deshalb gehören wir eben ganz Gott. Und diese Zugehörigkeit zu Gott, die soll uns eben auch in verschiedenen weltlichen Lebensbereichen bestimmen. Also dass wir nicht, wie gesagt, dann zwei Persönlichkeiten sind, sondern dass wir immer wieder uns fragen, wie kann ich wirklich als Christ in der Politik, in der Wirtschaft, im Privatleben, in der Familie und leben. Also entscheidend, gebt Gott, was Gott gehört, nämlich alles.
So auch dieser Gedanke des Salzes, oder? Dieses Salz,
genau.
Was alles durchdringt und alles schmackhaft macht.
Genau, damit haben wir eben auch nochmal den Missionsgedanken. Das Salz durchdringt alles, eben weil es Geschmack in sich hat. Und dieser Geschmack ist eben diese Zugehörigkeit zu Gott.
Höre Israel, unsere gemeinsame Vorbereitung auf den Sonntag. Danke Ihnen allen für Ihr Mithören, Mitlesen, Mitsprechen, für sich auch fürs Berühren lassen, entflammen lassen durch das Wort Gottes. Nun werden wir uns auch am Ende dieser Sendung im Gebet senden lassen, um das Wort Gottes, das wir heute verstanden haben, zu leben, hinauszutragen, ja missionarisch zu leben. Zuvor noch der Hinweis, die Heilige Messe am kommenden Missionssonntag können Sie bei Radio Horeb um 10 Uhr mitfeiern. Wir übertragen aus der Wallfahrtskirche zur Mutter mit dem gütigen Herzen aus dem Kloster Waghäusel mit den Brüdern vom gemeinsamen Leben. 10 Uhr also Sonntagsmesse bei Radio Horeb. Iter Missa est, so heißt es am Ende der Messe, geht hin, ihr seid gesegnet. Das wollen wir jetzt im Gebet und im priesterlichen Segen von Ihnen, Professor Wollbold, für uns erbitten.
Als Gebet möchte ich gerne einfach das Tagesgebet des kommenden Sonntags sprechen. Das fasst eigentlich wunderbar zusammen, worum es in den beiden Lesungen im Evangelium geht. Und nach diesem Tagesgebet dann gerne auch der Segen. So lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du bist unser Herr und Gebieter. Mach unseren Willen bereit, deinen Weisungen zu folgen, und gib uns ein Herz, das dir aufrichtig dient. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht, in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Und so segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
So gehen wir hin in seinem Frieden.
Dank sei Gott, dem Herrn. Ja, Ihnen, Herr Professor Wollbold, ein herzliches Dankeschön wieder für diese gemeinsame Sendung.
Sehr gerne. Gerne
bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich und wünscht allen eine frucht- und segensreiche Mission. Werden Sie auch gerne tätig für die Mission von Radio Horeb. Danke allen, die uns jetzt schon im Gebet, in ihrer Gabe und in ihrem Werk unterstützen. Viele Infos dazu finden Sie auch auf horeb.org im Internet auf unserer Homepage. Adieu, sagt Claudia Kiesel, Radio Horeb, hören und handeln.